ARD. Mit Judith Heidkamp und mit einem Gespräch mit dem in Deutschland lebenden iranischen Podcaster Omid Rezai. Wir wollten wissen, wie sein Blick ist auf die Situation im Iran jetzt. Dann mit der wiedereröffneten archäologischen Staatssammlung in München, mit Fußballern, die Tore zeichnen, und mit dem neuen Sultanatsmuseum von Fumban in Kamerun.
Bayern 2. Grenzenlos hören.
Eskalation in Nahost. Wir wollen im Bayern 2 Kultur-Update einen Blick auf die Propagandabilder werfen, die uns aus dem Iran erreichen. Bilder von wütenden Massen, die sich gegen Israel ereifern, während ja gerade in Israel weiter beraten wird, wie das Land sich nun verhalten wird. Ich bin verbunden mit Omid Rezai, Übersetzer, Journalist, Podcaster, der aus dem Iran wegging, weil die Uni-Zeitung, für die er als Student schrieb und die er als Student gegründet hat, als zu kritisch gesehen wurde und er deswegen verurteilt wurde. Grüße Sie, Herr Rezai.
Hallo.
Wie sehr sind solche Fernsehbilder von gegen Israel aufgeheizten Massen sowieso iranische Alltagsrealität? Als Bilder einerseits und als tatsächliche Stimmung andererseits?
Als Bilder sind sie tatsächlich wahr. Die Anti-Israel-Propaganda ist in der Islamischen Republik, in dem Alltagsleben im Iran total gegenwärtig. Man sieht das überall, diese Propaganda gegen Israel, und es zeigt sich auf der Straße, in den Medien, in den Staatsmedien vor allem, in den Schulprogrammen, in der Schule, überall. Und jetzt gerade, wo die Islamische Republik eigentlich seinen ersten direkten Angriff auf, wenn man nach der Wortwahl der Islamischen Republik geht, den ersten Angriff auf das zionistische Regime feiert, dann ist die anti-israelische Propaganda sehr gegenwärtig. Auf der anderen Seite kommt diese Propaganda bei der Bevölkerung nicht an. Also diese Stimmung, die ist die Stimmung, die das Regime, das iranische Regime vortäuschen will vor der Bevölkerung und auch nach dem Außen.
Mhm. Aber sie kommt nicht an. Was bedeutet das? Man guckt sich das an und denkt sich, naja, Propaganda?
Genau so ist es. Also die Islamische Republik hat bestimmt ihre Einhängerschaft. Es gibt Menschen in dem Iran, die das Regime unterstützen und auch den Angriff und diesen Hass gegen Israel, gegen die Juden und Jüdinnen. Das heißt aber nicht, dass das die Mehrheitsmeinung im Iran ist. Also das konnte man auch vor allem in den sozialen Medien, wo man auch anonym unterwegs sein kann, ohne Sicherheitssorgen sehen. Die meisten äußern sich vor allem gegen diesen Angriff. Und während das Regime versucht, diesen Angriff als einen Erfolg gegen Israel, gegen den Westen zu feiern, bei den meisten Leuten, bei der Mehrheit, geht es vor allem um Besorgnis über einen Kriegsausbruch und zweitens darum, dass das islamische Regime im Iran von sich aus eine Eskalation sucht und eine Gefahr für die Region, aber auch für das eigene Volk ist.
Es wurde ja im Zusammenhang mit den Protesten, die der Tod von Mahsa Amini ausgelöst hatte, deutlich, wie sehr es auch eine Opposition im Land gibt und eine große Unzufriedenheit. Spielen die Netzwerke dieser Proteste eigentlich heute noch eine Rolle?
Die Netzwerke, die sich während dieser Proteste aufgebaut haben, sind auf jeden Fall zum Teil aktiv. Zum Teil, sage ich, weil einige oder die meisten von denen, die diese Netzwerke aufgebaut hatten, zum Teil im Gefängnis gelandet sind, zum Teil auf ihre Gerichtsverfahren warten, zum Teil bereits im Exil sind. Aber man könnte schon sagen, dass diese Netzwerke, diese Communities, die sind immer noch die aktivsten Gegenstände im Iran gegen das Regime. Inwiefern sie aber sich jetzt organisieren können, auf die Straße gehen können, ihre Unzufriedenheit vor allem mit dieser Eskalation, mit diesem Angriff der Islamischen Republik auf Israel zeigen können, das ist eine andere Frage bezüglich der Unterdrückung in der Welt.
Was sehen Sie dann jetzt, Herr Rezai, als Rolle der iranischen Diaspora, also der Leute, die außerhalb des Landes sind, im Exil, so wie Sie?
Die iranische Diaspora versucht immer noch vor allem die westlichen Staaten aufmerksam zu machen bezüglich der Lage der Menschen im Iran. Vom Ausland aus, von der Diaspora aus, wird versucht vor allem zu informieren. während der Zensur im Iran. Die Medien im Exil spielen eine große Rolle, vor allem bei der Berichterstattung, auch bezüglich dieses Angriffs auf Israel. Abgesehen davon aber gehe ich leider von keinem großen Einfluss der Diaspora auf die Entwicklungen aus, weil die Diaspora ja im Endeffekt machtlos ist, bestenfalls Demonstrationen organisieren kann, die aber, wie wir im Jahre 2022 und 2023 gesehen haben, nichts Großes bringen.
Ich habe auf Ihrer Website gesehen, dass Sie sowohl für deutschsprachige Medien arbeiten, wie auch für Medien auf Farsi. Was ist im Moment wichtiger in Ihrer Arbeit?
Beides. Ich versuche, genauso wie dieses Interview, versuche ich über die Lage im Iran, über die Stimmung im Iran für ein deutschsprachiges Medium zu berichten. Gleichzeitig aber versuche ich, Zensur im Iran zu umgehen und über die Lage in dem Land und auch in Europa im Westen für das Publikum in dem Iran zu berichten. Beides ist mir wichtig und das ist der Grund, dass ich seit Jahren beides mache, trotz aller Herausforderungen.
Omid Rezai, Übersetzer, Journalist, Podcaster war das, mit Einschätzungen zur Lage im Iran. Ich sage Ihnen vielen Dank dafür.
Danke Ihnen.
Bayern 2, das Kulturupdate.
Wenn ich an eines der neuesten Exponate denke, der komplett erhaltene Brunnenschacht, der bei den Ausgrabungsarbeiten am Marienhof in München gefunden wurde, da merkt man und bekommt eine Idee davon, wie Menschen vor gar nicht allzu langer Zeit in Bayern gelebt haben. Wir gehen da heute geschichtsvergessen an der Oberfläche drüber hinweg, sind beim Shoppen unterwegs. Ich glaube, es tut schon gut und ist im besten Sinne eine Erdung, dass man merkt, auf welchen Wurzeln wir heute leben.
Markus Blume war das, bayerischer Staatsminister für Wissenschaft und Kultur, bei der heutigen Wiedereröffnung der Archäologischen Staatssammlung in München. 8 Jahre war sie wegen Sanierungsarbeiten geschlossen. Jetzt kann man das Ergebnis besichtigen. Heute hochoffiziell, ab morgen alle. Aber Julie Metzdorf durfte vorher schon gucken.
Auf den ersten Blick sieht alles aus wie vorher. Über einer Fassade aus Glas und rostfarbenen Stahlplatten erhebt sich ein stufenförmig gestaffelter Baukörper. Der Großteil des Gebäudes liegt nach wie vor unter der Erde. Damit haben die Architekten des spanischen Büros Nieto Sobejano den Charakter des ursprünglichen Museums von 1976 beibehalten. Ansonsten aber ist alles neu. Das Haus ist jetzt barrierefrei. Statt Tropenhölzern gibt's einheimische Eiche. Natürlich ist alles gedämmt und energietechnisch auf dem neuesten Stand. Selbst der Rost auf der Cortenstahlfassade ist frisch. Ganz neu ist auch ein Raum für Sonderausstellungen. 600 Quadratmeter groß, stützenfrei und unterirdisch. Dank Lichtschächten trotzdem mit Tageslicht. 66 Millionen Euro hat die Sanierung gekostet. Für ein im Grunde vollständig neues Museum ist das im Rahmen. Museumsdirektor Rupert Gebhardt.
Mir war tatsächlich wichtig, dass man das reine archäologische Fachmuseum verlässt und erstmal eine Begegnungsstätte schafft, weil Archäologie ist durchaus auch spröde und nicht jeder mag das. Aber wenn man Räume schafft, die einfach schön sind, wo man sich wohlfühlt, wo man irgendwie dann plötzlich was sieht, was man vielleicht dann doch ganz toll findet und dann sich damit beschäftigt und sagt irgendwie, gut, das war jetzt eine schöne Stunde, wo ich mich hier aufgehalten habe. Dann haben wir unsere Arbeit richtig gemacht.
Das Foyer bietet nun Platz für Museumspädagogik und Vorträge. Außerdem gibt es ein frei zugängliches Café inklusive Dachterrasse. Auch die Ausstellung wurde völlig neu konzipiert. Los geht's jetzt mit einem Rundgang Abenteuer Archäologie.
Das soll dem Besucher vermitteln, was macht der Archäologe eigentlich? Saust er wie Indiana Jones irgendwie in der Gegend rum und löst Rätsel? Oder wie gräbt er aus? Was lernt er aus den Objekten, die er findet? Und da ist zunächst mal die Grundlage des Ganzen, dass man sagt, womit beschäftigen wir uns? Wir beschäftigen uns zunächst einmal mit dem Menschen.
Der Zeitraum reicht von den ersten Menschen in Bayern vor 140.000 Jahren bis in die jüngste Vergangenheit. Bei Ausgrabungen am Münchner Marienhof entdeckte man zum Beispiel den Keller des 1945 zerbombten Café Deistler. Während manche Porzellantasse aussieht wie neu, ist von den Spitzendeckchen nichts mehr übrig. Organische Materialien wie Papier, Holz oder Textilien zersetzen sich schnell. Außer sie liegen luftdicht abgeschlossen unter Wasser. Absolute Seltenheit hat zum Beispiel ein 2500 Jahre alter Spaten aus Holz. Oder auch ein Messer mit einem ergonomisch geschwungenen Griff. Steinklinge und Holzgriff wurden mit Birkenpech zusammengeklebt.
Das Objekt ist über 5000 Jahre alt, wo man im Prinzip schon eine perfekte Form hat, mit der man heutzutage in einem Designmuseum reüssieren könnte.
Comics an den Wänden lassen die Geschichten hinter den Objekten lebendig werden und erleichtern den Zugang zum Thema. Für alle, die mehr wissen wollen, gibt es QR-Codes an den Vitrinen, über die man weitere Informationen abrufen kann. Sehr erfrischend ist ein Raum, in dem die Objekte mal nicht chronologisch geordnet, sondern querbeet durch die Zeiten liegen, und zwar wortwörtlich. Der Boden ist hier aus Glas, so dass man die Funde unter den eigenen Füßen sehen kann. Knochenabfälle aus einer Metzgerei bei Augsburg aus dem 1. Jahrtausend nach Christus zum Beispiel. Oder eine Reihe gleichförmiger Kruzifixe aus dem frühen 19. Jahrhundert. Ein Beispiel früher Serienproduktion von Sargverzierungen vom Windtierfriedhof in München-Neuhausen. Apropos Friedhof. Manche Räume haben im Museum jetzt eine Triggerwarnung.
Ein Raum, der manchen befremdlich vorkommt, weil einfach auch menschliche Skelettreste und menschliche Hinterlassenschaften ausgestellt wird. Aber der tote Mensch ist ein zentrales Beschäftigungselement des Archäologen. Wenn ein Archäologe ein Grab ausgräbt, kommt er dem Mensch so nahe wie nirgendwo sonst.
Eine Hockerbestattung aus der Jungsteinzeit zeigt das Skelett mit angezogenen Beinen wie ein Embryo. Laut Direktor Rupert Gebhardt steht hier die Idee Pate, dass der Tote dorthin geht, wo er herkommt. Ein besonderer Hingucker ist eine Moorleiche aus Peiting. Ihre Lederstiefel haben sich im Moor so gut erhalten, dass sie fast wie neu aussehen.
Wiedereröffnung der Archäologischen Staatssammlung München. Ab morgen auch fürs allgemeine Publikum geöffnet. Immer wenn der Sportjournalist Javier Cáceres mit einem Fußballer redet, dann hält er ihm auch noch Block und Stift hin und bittet ihn, sein schönstes Tor zu zeichnen. Und nur absolute Ignoranten sagen jetzt, dass Tore immer gleich aussehen. Von der nun erschienenen Buchausgabe werden sie sowieso eines Besseren belehrt. Julian Ignatowitsch hat die Torleistungen von Mario Götze, Rudi Völler, Franz Beckenbauer, Michael Ballack, Thomas Hitzlsperger und vielen anderen angeschaut.
Schürrle, der kommt an! Mach ihn! Mach ihn! Er macht ihn! Mario Götze! Das ist doch Wahnsinn!
Es gibt Tore, die sind viel mehr als nur ein Tor. Wir erinnern uns alle an sie. Mario Götzes WM-Siegtreffer 2014 gegen Argentinien ist so ein Tor, das ein ganzes Land in Ekstase versetzt.
Der Bundespräsident steht, die Kanzlerin.
Einfach und doch so einzigartig, so hat es der glückliche Torschütze auch gezeichnet. Links steht Schürrle, in der Mitte Götze, dazwischen ein paar Striche und der erlösende Pfeil ins Tor. Fertig. Der Rest ist Geschichte. Sportjournalist Javier Cáceres sammelt seit 20 Jahren die schönsten Tore des Fußballs. Hunderte hat er sich von den Protagonisten zeichnen lassen und ihre Erinnerung daran festgehalten.
Ich glaube, da steckt sehr viel Kunst drin, die jetzt vielleicht gar nicht so sehr sich auf dem Papier niederschlägt. Also ich würde jetzt nicht behaupten wollen, dass ich da jetzt Fußballer gefunden habe, die ich jetzt an Galerien vermitteln würde. Aber da sind schon einige sehr kunstvolle Tore dabei. Und insofern lebt das, glaube ich, alles in allem doch von einer ganz interessanten Symbiose aus Kunst, die Hand und Fuß hat.
Nicht jeder ist mit der Hand so begabt wie mit dem Fuß. Bei Nationalspielern wie Rudi Völler, Marcel Janssen oder Gerd Müller tut man sich schwer, überhaupt etwas zu entziffern. Letzterer hatte immerhin eine Entschuldigung, erzählt Cáceres.
Und vielleicht tut man sich auch ein bisschen schwer damit, das zu sehen, weil kurz bevor dieses Tor aufgezeichnet hatte, mein Kugelschreiber versagt hatte. Also er musste im Grunde zweimal ansetzen, um das Tor zu zeichnen.
Probleme, die Jahrhunderttorjäger Müller auf dem Platz nicht kannte. Sein entscheidendes Tor im WM-Finale 1974 gegen die Niederlande, ein klassischer Müller. Drehung, Schuss.
Tor! Tor durch Gerd Müller!
Franz Beckenbauer ließ sich sogar zweimal bitten. Der Fußballkaiser, eben kein Picasso.
Ich glaube, er hat sich ein bisschen geniert. Er war der Meinung, dass er nicht vernünftig etwas zu Papier bringen könnte und hat mir dann ein Autogramm in den Block geschrieben und sagte zu mir, mal selbst.
Beim zweiten Mal wurde Beckenbauer dann doch weich. Und auch wenn die Proportionen bei seinem WM-Tor gegen die UdSSR 1966 auf dem Papier nicht ganz stimmen, keine Schande. Bei Picasso ist das ja Stilmittel. Überhaupt, wer ist der Picasso unter den Fußballern?
Pelé ist einer derjenigen, der sich am meisten Zeit nehmen konnte und tatsächlich ein sehr schönes Bild gemalt hat, was jetzt nicht ein bestimmtes Tor abbildet, sondern sein Gesamtwerk sozusagen repräsentiert. Nämlich er hat damals ein Tor gemalt, den Rasen davor, ein Netz, einen Ball und die Zahl reingezeichnet, der Gesamtzahl seiner Treffer, 1282.
Von unglaublichen Fernschüssen, kunstvollen Dribblings und sehenswerten Kombinationen erzählt dieser Band. Von Legenden wie J.J. Okocha, Carlos Valderrama oder Alfredo Di Stefano, der den schönen Satz zu seiner Zeichnung sagt:
Fußball ohne Tore, das ist wie Tage ohne Sonne.
Mal sind es fast dokumentarisch genaue Notizen, wie bei Lothar Matthäus' Solo-WM-Tor gegen Jugoslawien 1990, mal wilde Improvisationen und Legendenbildung, wie bei Luis Suarez' verschollenem Treffer im Messepokal 1960. Meist sind es ikonische, unvergessliche Treffer, die vor dem geistigen Auge des Fußballfans sofort wieder da sind. Manchmal aber auch sehr persönliche, wie im Fall von Lilian Thuram, der ein Tor aus der Jugend malt, das ihn aus der Armut der Banlieues auf die große Fußballbühne brachte. Journalist Cáceres hat die Weltstars des Fußballs zeichnen lassen. Nur ein Jahrhunderttor, sein Lieblingstor, fehlt.
Mein Lieblingstor ist und bleibt das Tor von Maradona in Mexiko gegen England, dieses großartige Dribbling. Ich habe es ein paar Mal probiert, an ihn ranzukommen, das war leider nicht möglich.
Auch so sind es im wahrsten Sinne des Wortes Tore wie gemalt. Tore, die Geschichten erzählen. Tore mit unverwechselbarer Hand- und Fußschrift.
Der SZ-Journalist Javier Cáceres ist der Sammler von Toren wie gemalt. Gerade erschienen im Inselverlag, 22 Euro. Die Geschichte und auch die Kolonialgeschichte des Sultanats von Fumban in Kamerun ist Inhalt eines neuen privaten Museums dort. Ein ziemlich gutes Beispiel für die verwickelten Beziehungen zwischen früherer Kolonialmacht und früherer Kolonie. Der Thron des Sultans zum Beispiel steht im Original im Berliner Humboldt-Forum. Und die staatlichen Museen Kameruns hätten die Objekte aus dem Sultanmuseum auch ganz gerne. Susanne Lettenbauer berichtet.
Wir sind sehr stolz auf das Museum für unser Volk der Bamun. Ein Museum für uns alle über unsere Geschichte. Wohl selten haben die Einwohner wie dieser Leiter einer lokalen Tanzgruppe so viele Sultane und Stammeschefs begrüßt wie bei der Einweihung des neuen, lange angekündigten Museums. Vertreter aller 10 Regionen des Landes, wie auch Botschafter der Nachbarländer und der Kulturminister Kameruns, waren der Einladung zu dem gut 6 Stunden dauernden Spektakel samt 2 opulenter Galaabende gefolgt. Seit gut 5 Jahren war die Eröffnung des Sultanmuseums immer wieder herausgezögert worden. Erst kurzfristig stand der Einweihungstermin fest. Seit Wochenende ist das ungewöhnliche Haus des Bamun-Sultanats im Kameruner Grasland nun eröffnet und es erstaunt. Eine doppelköpfige Schlange umschließt das pinke, dreistöckige Gebäude. Auf dem Dach thront eine riesige, behaarte Spinne. Symbole aus der Bamun-Kultur, die die Macht des Sultanats betonen. Der Doppelkopf als Symbol für die Wehrhaftigkeit des Volkes nach allen Seiten. Erdacht und ausgeführt durch einen lokalen Architekten des Königshauses. Im Inneren des Museums begrüßen den Besucher moderne, abstrakte Gemälde der Herrscherfamilie aus den vergangenen 600 Jahren. Den derzeitigen 30 Jahre alten Sultan inklusive. Er trieb das Projekt in den vergangenen Jahren voran, sorgte für die Finanzierung durch zahlreiche private Sponsoren, auch der amerikanischen Botschaft, aber ohne deutsche Gelder. Ausstellungsgegenstände bis zurück ins 14. Jahrhundert bestimmen die erste Ebene des Museums. Im Stile eines in Afrika vorherrschenden Living Museums, also lebendigen Museums, erklärt der Kunsthistoriker Idrissou Njoya beim Rundgang. Wir haben es als lebendiges Museum konzipiert, in dem die Gegenstände noch genutzt und auch entnommen werden können für bestimmte Zeremonien oder Anlässe. Die Ausstellungsstücke nehmen also noch immer am Leben des Sultanats teil. Sie werden nicht einfach ins Museum gestellt, sondern noch genutzt. Wie selbstverständlich tauchen in der Ausstellung des neuen Museums auch preußische Pickelhauben, Rüstungen und deutsche Gewehre auf. Das sei Teil der Geschichte von Fumban, so die Begründung. Ebenso gleich 2 Kopien des seit 1908 in Berlin stehenden Königsthrons der Bamun. Wie wichtig dem jetzigen Sultan die Beschäftigung mit der Kolonialzeit ist, zeigt auch das im Zuge der Restitutionsdebatte berühmt gewordene Foto des Sultans Ibrahim auf dem Thron Mandoyenu, der heute im Humboldt-Forum ausgestellt ist. Natürlich sei es damals, 1908, ein Geschenk gewesen, erklärt der Sultan beim Rundgang den Ehrengästen. Aber die Frage bleibt, welche Art von Geschenk? Der Unterwerfung oder tatsächlich der Ehrerbietung gegenüber dem deutschen Kaiser? Wir haben bei Recherchen festgestellt, dass weniger als 10% tatsächlich in Deutschland ausgestellt werden. Das meiste liegt in Depots. Die Rückkehr der Objekte ist enorm wichtig für die Wiederherstellung des kulturellen Gedächtnisses. Spricht der Direktor des Nationalmuseums in Kameruns Hauptstadt Yaoundé einen anderen Punkt an. 44.000 Objekte, die in Deutschland teilweise ungesehen im Depot liegen, können genauso gut nach Kamerun zurückkehren, so Yuj Jermenchana. Kritik an dem neuen Museum des Sultans von Fumban kommt von der Stadtspitze direkt nebenan, von Bürgermeisterin Patricia Tumaino Ndamjoya, die demonstrativ der Einweihung dieses Privatmuseums einer vergangenen Zeit fernbleibe, so die erste Frau an der Stadtspitze. Für von Deutschland zurückkehrende Objekte plant sie ein modernes Kulturzentrum außerhalb der Stadt auf einer Anhöhe mit weitem Blick in die Berge Westkameruns. Seitens des Sultanats gibt es im Übrigen keine Rückgabeforderung in Bezug auf den Thron, heißt es von der Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin.
Oh, yeah, oh, kayo, kaye, gana ke, punakati sane, bale Congo, gana boy, ninyangwe laki biso. Yangu wana oh gana na niyo na buinanga di kuswana oh uyu yangana yoe kulu yawe ndaye bitina yolobi oyangana yukino selibu ah nana boy Yangana yotuku tikanate Yangu wana nalobi Oh Gana naniyo Nabu inanga de kuswana Oh Oh ize panayo Gai mutema nangeza nabu lingono Nabusa ni nanate Yoso salinga Iza namu
Der Jazzbassist Richard Bona aus Kamerun liefert hier die samtweiche Bassbasis. Toto Bona Locua heißt das Trio, das Sie gerade hören, aus Kamerun, dem Kongo und aus Frankreich, Martinique, auf Bayern 2 im Kulturleben. Danke fürs Zuhören und dranbleiben. Am Mikrofon war Judith Heidkamp.